Mach die Tür zu. Das ist Echo. Es zieht. Hier zieht's nicht, hier echot's. Das ist einer der meistgesagten Sätze in deutschen Wohnungen. Mach die Tür zu, es zieht. Warum? Weil keiner gerne in Zugluft sitzt. Und wenn es schön kalt ist, das mögen wir nicht, wenn da die Tür offen ist, weil man dann friert. In Deutschland gibt es sogar, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wir haben sogar Türschlangen. Also wenn du einmal weiterklickst. Es gibt sogar Türschlangen, damit es wirklich dicht ist und keine Luft durchkommt. Kann man das noch vor die Tür legen, damit es warm bleibt. Was will ich mit dem Bild sagen? Das ist schön problematisch, wird das, wenn Kirchen ähnlich reagieren und sagen, mach die Tür zu, weil es in Kirchen so schön ist, so gemütlich, wenn alle so denken wie ich, wenn alle mit mir gemeinsam Gott loben und singen, wenn wir auf einer Linie sind, das ist schön. Ne? Und dann möchte man manchmal, weil es so schön ist, vielleicht bildlich die Tür zu machen. Und in Kirchen ist das schlecht. Da gibt es die Türschlange, wäre schlecht, die Tür zu machen ist auch ungünstig. Denn heute kommt ein Predigtext, der fordert uns auf, im Prinzip Türen aufzumachen und hinauszugehen. Der sagt also nicht, bleib drin und lass dir es gut gehen, mach's dir gemütlich. Ich lese einmal den Predigtext, der ist heute relativ kurz, aus Hebräer 13, die Verse 12 bis 14. Da heißt es, darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttors gelitten. So hat er durch sein eigenes Blut das Volk geheiligt. Deshalb wollen wir zu ihm hinausgehen, aus dem Lager heraus. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er ertragen hat. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, die bleibt. Aber wir suchen die zukünftige Stadt. Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttors gelitten. Das darum bezieht sich auf Jesus, der in diesem gleichen Kapitel, diesem bekannten Vers sagt, dass er der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit, der sozusagen für uns gestorben ist. Und weil das so ist, nennt er jetzt drei Wahrheiten, die sich aus dem Text eigentlich ergeben. Das erste habe ich mal so genannt, hinausgegangen für uns. Wir lesen nochmal Vers 12, wenn du einmal weitermachst. Ich lese nochmal, darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttors gelitten, so hat er durch sein eigenes Blut das Volk geheiligt. Wenn das hier steht, das ist keine beiläufige geografische Information, das ist theologisch wirklich wichtig und auch dicht. Und das will ich jetzt erklären. Stell dir vor, an Karfreitag geht Jesus durch die Stadt, das Kreuz auf seinem Rücken, solange er es selber tragen kann. Die Menschenmenge buht ihn aus, manche weinen, manche verspotten ihn. Die Menge schaut zu und Jesus geht seinen Weg. Und er geht den Weg außerhalb der Stadtmauer zum Berg Golgatha, die Schädelkuppe. Das ist ein Ort, an dem Verbrecher hingerichtet werden. Man könnte sagen, das war die Müllkippe Jerusalems. Da wurde das abgeladen, was in der Stadt keinen Platz hatte. Der Schreiber vom Hebräerbrief nennt dieses außerhalb, er erinnert sozusagen an das Versöhnungsfest im Alten Testament in 3. Mose 16. Da wurden am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, wurden zwei Böcke, der eine wurde geschlachtet, der andere in die Wüste geschickt. Der in die Wüste geschickt wurde, wurde mit der Sünde des Volkes beladen. Man hat ihn weggeschickt, dass die Sünde nicht mehr im Lager ist. Und das Brandopfer, das wurde getötet, das Blut wurde der Sühnedeckel bespritzt, das ganze Volk wurde geheiligt. Und dann wurde dieses Brandopfer außerhalb des Lagers verbrannt. Und Jesus benutzt jetzt dieses Bild und sagt, was diesem Sündenopfer passiert ist, das passiert mir. Ich sterbe außerhalb des Lagers, an dem Ort, wo die Verfluchten sind, die Verstoßenen, die Hinausgestoßenen. Außerhalb des Lagers, das war der Ort, an dem Aussätzige leben mussten. Die durften nicht in die Stadt. Das war der Ort, an dem Gotteslästerer gesteinigt wurden. Das war der Platz, an dem der Abfall der Stadt gelandet ist. An diesem Ort stirbt Jesus. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so gesagt, Christus leidet außerhalb der Stadt. Dort, wo der Mensch nicht mehr sein will, wo alles Verworfene hingeworfen wird, dort steht das Kreuz. Also dieser Ort ist ein Ort der Schande. der Ort der Verfluchten. Und genau da ist Jesus hingegangen. Das wird Paulus später im Galaterbrief, in Kapitel 3 mit diesen Worten beschreiben. Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen. Und jetzt die Begründung. Denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. So hat er durch sein eigenes Blut das Volk geheiligt. In unserem Text wird auch das Wort heilig, geheiligt benutzt. Geheiligt heißt abgesondert sein für Gott. Gott geweiht, Gott zugehörig gemacht. Also wenn es um Heiligkeit geht, dann meint das, ich gehöre zu Gott, weil Gott mich zu sich geholt hat. Das meint Heiligkeit. In unserem Text ist das Verb, das für heilig gebraucht wird, in so einer Zeitform, die betont, das ist ein für alle Mal geschehen, immer gültig, eine Wirklichkeit, die nicht endet, die ist vollendet. Also wenn Gott dich und mich heilig macht, wenn wir anerkennen, dass er für mich gestorben ist, dann bin ich aus Gottes Sicht, ist alles fertig. Auch wenn in meinem Leben ich manches nicht als fertig empfinde, aber aus Gottes Sicht bin ich heilig, ein für alle Mal vollendet in Jesus. Also wichtig für dich und mich, Jesus versucht nicht, Menschen zu heiligen und nicht du musst deinen Teil dazu tun, damit du heilig wirst. In Christus sind wir Geheiligte, heilige Menschen, ein für alle Mal durch sein Blut. Der Reformator Martin Luther macht das mal im kleinen Katechismus zum zweiten Artikel, dieses Zitat. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Und das hat er zur Vollendung gebracht, indem er für uns stirbt. Und du und ich, wir müssen daran nichts ergänzen. Wir können daran gar nichts ergänzen. Und das hat Jesus getan für die Starken der Welt und für die Schwachen der Welt, in Anführungszeichen. Am Freitag ist einer der Starken der Welt gestorben, wenigstens für mich, in meiner Jugendzeit, Chuck Norris, ein Kampfsportkünstler. In 5 Spannkampfsportarten hat er einen schwarzen Gürtel. Ein Starker. Es gab auch Witze über Chuck Norris, die bekanntesten Witze über ihn zum Beispiel. Viele Kinder tragen Superman-Schlafanzüge. Superman trägt Chuck Norris-Schlafanzüge. Oder Chuck Norris konnte mit 2 Eiswürfeln Feuer machen, indem er sie gerieben hat und so weiter. Es gibt unendlich viele. Was viele nicht wissen, dieser starke Mann ist Christ gewesen oder Christ geworden und er schreibt zu diesen ganzen Sprüchen, die über ihn gesagt wurden, diesen Satz: Wenn deine Seele Heilung braucht, dann ist das Rezept, das du brauchst, nicht die Tränen von Chuck Norris, sondern das Blut Jesu Christi. Der hat es verstanden, ein Starker. Aber auch jeder Schwache wird nur heilig durch Christus. So wie vielleicht Markus, ich habe gestern noch mal zufällig bei Facebook sein Video gesehen, aus meiner alten Gemeinde, eindrucksvolle Knastkarriere hinter sich, der einen schweren Weg hat, Jesus im Gefängnis kennenlernt und sagt, Jesus hat mich gesund geliebt. Egal ob stark oder schwach, geheiligt werden wir nur in Christus. Und das möchte ich dir heute als erstes mit in dieses so auf den Weg geben. Jesus ist für dich hinausgegangen, raus aus der Sicherheit des Himmels, aus der Herrlichkeit, in die Schande, in den Tod des Verfluchten, den hat er für uns auf sich genommen, für dich und für mich. Jesus hat ein Wort der Schande, einen Ort der Schande gewählt, damit du einen Platz der Würde hast. Und die Frage ist, in der Passionszeit bewegt uns das noch, dass Jesus so mit uns umgeht. Die Passionszeit lädt ein zu Stille und Dankbarkeit. Vielleicht hast du ja heute oder ich im Moment, stille zu werden und Jesus einmal dafür Danke zu sagen, dass wir in ihm Heilige sind auch wenn so ein Leben bei weitem noch nicht aus unserer Sicht in Ordnung ist. Das Zweite, was wir erfahren, da steht dann hinausgehen trotz Kosten. Wir lesen nochmal den Vers, Hebräer 13, Vers 13. Deshalb wollen wir zu ihm hinausgehen aus dem Lager heraus. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er ertragen hat. Stell dir das vor, wenn das hier steht, deshalb, dann haut jemand auf den Tisch und sagt, weil Jesus für mich draußen gestorben ist und all das getan hat, will ich auch bei ihm sein. Ich will bei meinem Herrn sein, der für mich so gelitten hat, der das für mich getan hat. Der Imperativ, der richtet sich nicht an einen Ort. Es geht nicht um dieses Draußen. Wir sollen nicht draußen sein, sondern wir sollen bei Jesus sein. Und der ist eben draußen. Das Entscheidende ist, bei Jesus zu sein. Da, wo er ist, da sollen du und ich sein. Und wenn sein Volk nicht bei Jesus ist, dann läuft was schief. Wenn wir heute zusammenkommen, wir versammeln uns nicht zu einer Denomination, zu freievangelischen Gemeinden, wir versammeln uns nicht zu einer bestimmten Gebäude, zu einem Prediger, sondern versammeln uns hoffentlich zu Christus, zu ihm. Wir sollen sein, wo Christus ist. Und in unserem Text heißt es, wo ist Jesus außerhalb des Lagers, also außerhalb der Stadt, außerhalb Jerusalems? Und wir sollen da sein, wo Jesus ist. Und die Christen damals, die haben das verstanden, was das bedeutet. Wir haben vorgesungen, der Sieg gehört Jesus allein. Wisst ihr, als die in ihrer Zeit, die jüdischen Christen, diesen Vers lesen, war diese Erkenntnis, der Sieg gehört Jesus allein, ganz weit weg. Denn für die wurde es eng, ihr Glaube wurde bedrängt. Man hat sie aus der Synagoge ausgeschlossen. Die Judenchristen durften nicht mehr in der Synagoge. Manche ihrer Familien haben gesagt, mit dir wollen wir nicht mehr Gemeinschaft haben, du bist kein Jude mehr. Sie haben teilweise ihre Arbeit verloren und Schweres erlebt. In Hebräer 10 schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, die einen wurden öffentlich zur Schau gestellt, indem man sie beschimpft und misshandelt hat. Die anderen standen denen zur Seite, denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn man euch euren Besitz geraubt hat, habt ihr das mit Freude ertragen. Als das geschrieben wird, wird also die Not der Christen immer größer. Und der Verfasser des Hebräerbriefes hat Angst, will ich nicht sagen, aber er möchte den Christen Mut machen, ihren Glauben nicht aufzugeben. Die Schmach, die sie erleiden müssen, um ihres Glaubens, die Schande zu ertragen, es auszuhalten und nicht wieder ins sichere Lager zurückzukehren. Das sichere Lager wäre gewesen, zu sagen, ich werde wieder Jude, ich trete einen Schritt zurück in die Sicherheit des jüdischen Systems. Da hätten sie leben können und es wäre ihnen gut gegangen. Und er sagt, tretet nicht zurück in das Alte, bleibt bei Jesus, da wo Jesus ist und auch wenn es euch was kostet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht ist mancher Christ auch müde, ausgelaugt, müde im Aushalten. Es ist einfach zu viel. Und wie gut, dass wir dann so eine Ermutigung haben, bei Jesus zu bleiben. Wisst ihr, wir alle wollen gerne wertgeschätzt sein, auch in unserer Gesellschaft. Man will nicht außen vor stehen. Ich möchte eigentlich lieber im Lager sein, als da, wo Jesus, wenn er sagt, du musst eben zu deinem Glauben stehen, das ist nicht immer einfach. Das gibt es auch heute. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Aus diesem März, die Profemina-Zentrale in Heidelberg, am 6. März wurden sie Opfer eines Farbanschlages. Man hat also die ganzen Wände verschmiert und draufgeschrieben, Flyer an die Nachbarn verteilt, nieder mit dem Patriarchat. Warum? Weil dort Menschen beraten werden, ihre Kinder nach Möglichkeit nicht abzutreiben, sondern zu ihren Kindern zu stehen, und beraten werden und viele Menschen damit nicht einverstanden sind. Und dann wurden sie eben als patriarchalisch verurteilt. Und das, obwohl, ich nenne euch jetzt ein Beispiel, ihr könnt selber nachlesen, viele Frauen sagen, mir wurde dort wirklich geholfen. Eine Frau, Romina, schreibt, ich liege gerade mit meinem Baby auf der Brust da und bin unendlich dankbar, dass er seit fast 3 Monaten unsere Familie perfekt macht. Dann schreibt sie, Sie, also Profemina, haben mir geholfen, den Mut aufzubringen, dieses Wunder zuzulassen. Ohne Drängen und ohne Verurteilung konnte ich meine Entscheidung finden. Ich war so verzweifelt, dass ich nicht mehr klar sehen konnte. Ich finde keine Worte, die meine Dankbarkeit ausdrücken könnten. Die Sicherheit des Lagers, die ruft, was soll das? Lass Frauen einfach machen, was sie wollen. Berate sie nicht, sag ihnen, lass es abtreiben. Das wäre so die Sicherheit des Lagers, was unsere Gesellschaft uns heute manchmal sagt. Bei dir und mir kann das ganz anders sein. Das kann sein, das Lager kann manchmal einfach sein, auf seiner Arbeit zu schweigen, wenn über Christen Witzen gemacht werden, dass man sich einfach ins sichere Lager zurückzieht und schweigt und nichts sagt. Und das auch beibehält. Manchmal ist es ja vielleicht auch gut, man sagt nicht immer gleich was. Das Lager für uns könnte sein, dass wir dem christlichen Mainstream, dem gesellschaftlichen Mainstream uns beugen. Wenn er mit unserem Glauben in Konflikt gerät, ne, dann ziehe ich mich lieber zurück und sage nichts und trete nicht für Dinge auf, von denen ich eigentlich überzeugt bin, dass sie richtig sind. Das Lager kann sein, dass du eben sagst, Jesus ist der Weg zum Leben, weil Jesus das gesagt hat und du traust dich nicht, das zu sagen, weil eben die Toleranz es verbietet, sowas zu formulieren. Und dann ist es im Lager manchmal sicherer. Was bedeutet das für uns konkret, aus dem Lager zu Jesus hinauszugehen? Heute was anderes als damals. Vielleicht das Erste, klick mal weiter. Für die Arbeit könnte das bedeuten, hinausgehen bedeutet, den Glauben nicht zu verstecken, zu seinem Glauben zu stehen und manchmal auch was zu sagen, wenn es nötig ist. Und nicht alles einfach hinzunehmen und zu lächeln, als wäre es nicht da, sondern manchmal zu sagen, das stört mich, das finde ich nicht richtig. Wie wir hier miteinander umgehen, das wünsche ich mir nicht für mich und das finde ich auch nicht richtig. Und ich will nicht schlecht über andere Leute reden, ich will für Jesus einstehen, dass man zu seinem Glauben steht. Vielleicht wie das junge Mädchen, das ihren Pfarrer aufsucht und sagt, ich kann bei meiner Firma nicht mehr arbeiten. Ich bin da die einzige Christin, ich werde nur verspottet und verhöhnt. Das ist mehr, als ich ertragen kann. Und der Pfarrer sagt ihr, beantworte mir eine Frage, wo hängen wir Lampen auf? Sie sagt, was soll jetzt die Frage? Ich habe dir gerade was anderes beschrieben. Sie sagt, ich antworte dir gleich, wo hängen wir Lampen auf? Sie sagt, da wo es dunkel ist, da hängt man Lampen auf. Und dann sagt ihr, ja, und deshalb bist du in diese Fabrik gekommen, an diesen dunklen Ort, weil du ein Licht sein kannst, da wo es dunkel ist. Hast du das schon mal so bedacht, dass Jesus dich deshalb dahingestellt hat, dass es da heller werden kann, auch wenn es nicht einfach ist? Für die junge Christin war das wirklich wichtig. Es hat ihr Denken für ihre Arbeit verändert. Sie hat nicht gekündigt, sondern ging mit Überzeugung zurück zur Arbeit. Ich bin da ein Licht, da hat Jesus mich hingestellt. Das kann sein für den Umgang mit dem Nachbarn. Vielleicht gibt es eine ältere Frau, einen älteren Herrn in deiner Nähe, die alleine sind, niemand mehr haben, auch keine Verwandten groß haben, die weiß vielleicht auch nicht, wer Jesus ist. Da könnte außerhalb des Lagers sein, du überwindest mal die Sicherheit, klingelst bei der Nachbarin oder dem Nachbarn und sagst, ich habe einen Kuchen mitgebracht, ich möchte einfach mal wissen, wie es ihnen geht, lass uns mal gemeinsam ein Stück Kuchen essen. Vielleicht nicht gleich mit dem Traktat, einfach mal Zeit haben und zuhören und echte Neugier mitbringen und das kann etwas verändern. Und wir haben Leute in der Gemeinde, die können so gute Kuchen backen. Ne? Wir könnten das alle. Also bei Hausaufgabenhilfe gibt es immer leckeren Kuchen. Ne? Und den können wir auch mal anderen bringen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ein drittes vielleicht noch. Es könnte sein für die eigene Gemeinde. Es gibt in jeder Gemeinde manchmal Menschen, die selbst, obwohl sie in der Gemeinde sind, so ein bisschen außen vor sind, weil sie vielleicht ihr Leben nicht so geschafft haben, wie wir das denken, dass es richtig sei. Die vielleicht gescheitert sind, ihre Ehe zerbrochen, alleinstehend. Vielleicht ein Mensch mit Suchtgeschichte, passen manchmal nicht so ins typische Bild der Gemeindegeschichte. Und aus dem Lager rauszutreten, kann auch bedeuten, gerade für diese Menschen da zu sein, weil die kommen ja nicht unabsichtlich in die Gemeinde. Sie kommen ja, weil sie sich hier was erwarten und wohlfühlen. Und du kannst jemand sein, der aus der Sicherheit, aus dem Lager heraustritt und ihnen ein Stück weit den Weg zu Jesus öffnet. Also wenn Jesus sagt, aus dem Lager herausgehen, dann ist das eine Einladung zum Mitgehen mit Jesus dahin, wo er geht. Und da muss man natürlich fragen, wo gehst du hin? Aber wenn man das tut, dann kann das auch mal unbequem sein und dann kann das auch Schmach und Schande bedeuten. Georg McLeod, oder so ähnlich wird er wahrscheinlich ausgesprochen, der hat es so formuliert: Jesus wurde schließlich nicht in der Kathedrale zwischen zwei Kerzen, sondern im Kreuz zwischen zwei Dieben gekreuzigt, auf der Müllkippe der Stadt. Dort sollte die Kirche präsent sein, denn alles, was dort geschieht, sollte ihr wichtig sein. Das ist eine Herausforderung, ne? Nicht Tür zu, es zieht, sondern dahin gehen, wo Jesus uns schickt, auch wenn es manchmal unbequem ist. Es ist schöner zwischen den zwei Kerzen in der Kirche, als auf da, wo die zwei Diebe sitzen in der Stadt. Und trotzdem schickt uns Jesus dahin, wenigstens mal. Frag dich mal heute, was ist dein Lager, was dir Sicherheit gibt, wo dir das so wichtig ist, dass du bereit wärst, nicht mit Jesus mitzugehen. Und vielleicht sagst du Jesus heute: Herr, ich möchte, schenk mir doch den Mut, mein Lager zu verlassen, da zu sein, wo du bist. Auch den Mut zu haben, vielleicht mal auszuhalten, wenn mich einer komisch anguckt oder über mich schimpft. Ich möchte das tun, was du möchtest. Der dritte und letzte Gedanke: weitergehen in Hoffnung. Warum ist das Mitgehen mit Jesus für Christen ertragbar und gut? Weil Jesus das Ende der Geschichte kennt. Weil Jesus weiß, das, was sie jetzt leben, ist nicht das, was am Ende sein wird. Sondern er schreibt es hier in einem Text so: Denn wir haben hier keine Stadt, die bleibt. Wir suchen die zukünftige Stadt. Wir leben in einer Welt, die uns einreden will, uns hier einzurichten. Wir sollen uns hier optimieren, alles rausholen, was es gibt. Aus dieser Welt und aus dem, was uns die Welt bietet. Und Jesus sagt was anderes. Der sagt, es geht nicht in erster Linie darum, dass Anerkennung wichtig ist. Besitz, Wohlstand, Komfort, das ist alles schön. Ich gönne dir auch manches davon. Aber was wichtig ist, ist, dass du weißt, hier ist nicht der Ort, an dem du bleiben wirst. Es gibt keine bleibende Stadt. Und das ist nicht pessimistisch gemeint, sondern befreiend, weil ich dann weiß, wenn ich hier nicht zu Hause bin, dann muss ich hier auch nicht alles rausholen und erwarten, weil ich ja weiß, ich bin auf der Durchreise. Wir suchen die zukünftige Stadt. Es geht nicht um passives Warten, sondern eine aktive Ausrichtung auf den Himmel und vom Himmel her, auf den soll ich zuleben und dann kann ich auch manches lassen. Im Hebräerbrief erinnert uns zum Beispiel an Abraham, der Ur verlässt, seine Heimat, um nach Kanaan zu kommen, der nie Kanaan wirklich besitzt, er später. Und dann heißt es in Hebräer 11 von diesem Abraham in Vers 10, denn er wartete auf die Stadt mit festen Grundmauern, deren Architekt und Baumeister Gott ist. Der Abraham hat Zeit seines Lebens gewusst, ich bin ein Pilger und ich bleibe ein Pilger. Das, was Gott mir verheißt, werden erst später meine Kindeskinder erleben. Ich selber bin auf der Durchreise. Der hat hinausgehen können, weil er auf die bessere Stadt geschaut hat. Wir haben letztes Jahr mal über Jim Elliot geredet, der in Ecuador mit anderen Missionaren sein Leben gelassen hat. Wir haben die erstaunliche Geschichte gehört, wie hinterher die Mörder von Jim Elliot durch seine Frau zum Glauben gekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Aber dieser Jim Elliot, als er dort hinkam, hat man sie auch gefragt, warum sie sich in so eine Gefahr begeben. Und er hat diesen bekannten Satz gesagt: Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er wusste, mein ewiges Leben kann ich nicht verlieren, das hat Gott mir fest zugesagt. Nochmal, hier geht es nicht um Zynismus oder um Weltflucht, sondern um das, was Christen auszeichnet, zu wissen, hier ist nicht mein Zuhause, ich bin unterwegs. Wie der Rabbi, der Besuch bekommt von einem Touristen, der Tourist kommt in seine Wohnung und sagt, stellt fest, er hat ja kaum Möbel, der Rabbi, nur ein paar Stühle, und sagt er, wo haben Sie Ihre Möbel, Rabbi? Und der Besucher, der Geistliche ist erstaunt und fragt dann den Touristen, wo haben Sie Ihre Möbel? Und sagt, ja, ich bin auf Reise, ich habe keine mit. Sagt der Rabbi, ja eben, ich auch, ich bin auch auf Reisen, ich habe auch keine Möbel mit. Weil er wusste, hier ist nicht zu Hause. Dieses Bild im Kopf zu haben, darum geht es. Dein Leben und mein Leben als Christ ist Bewegung. Bewegung mit Christus, auf Christus hin. Wir bleiben Wanderer. Wir sind unterwegs. Wir haben hier vielleicht auch Häuser und lassen es auch gut gehen, aber das muss im Kopf bleiben, das ist alles vorläufig. Dein Zuhause kommt, diese Stadt mit den goldenen Straßen, die steht noch aus. Wo kein Leid mehr ist, wo Jesus persönlich ist, darauf gehen wir zu. Und der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt deshalb, weil es Christen gegeben hat und auch heute gibt, die in der Gefahr stehen, das aus dem Blick zu verlieren, den Blick auf den Himmel zu richten, die sich so hier einrichten oder so hier gefangen sind, dass sie das nicht mehr sehen können. Dass man vergisst, dass man Pilger ist. Die Passionszeit, die ist jetzt genau für sowas gemacht. Die will, dass wir Menschen uns besinnen, wer wir sind, wer Jesus ist und wohin wir unterwegs sind, was das bedeutet. Jesus ist hingegangen in den Tod und die Auferstehung und wir gehen mit ihm in Richtung auf die Stadt, die bleibt. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich manche Dinge auch loslassen. Dann muss ich nicht alles in dieses Leben pressen, weil ich weiß, das Eigentliche kommt noch. Jetzt kommt so die Herausforderung für dich und mich. Wo haben wir uns hier so eingerichtet, dass es uns manchmal schwerfällt, diesen Blick wieder lebendig zu machen, dass das nicht alles ist? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem dir das so wichtig geworden ist, größer vielleicht als die Hoffnung auf das, was noch kommt? Darum geht es, Jesus, das herauszufordern. Sprich mit Gott im Gebet drüber, vielleicht auch mit jemand hier aus der Gemeinde, mit einem Bruder oder einer Schwester oder einem Freund, der dich da einfach an die Hand nimmt und sagt, lass uns einfach darüber beten. Also ich fasse zusammen, drei Worte werden uns aus diesem Text mitgegeben oder möchte ich so zusammenfassen. Das erste war hinausgegangen. Jesus geht für uns außerhalb des Lagers in die Schande, damit wir den Ort haben, den Platz, an dem wir Würde bekommen. Er hat den Weg gebahnt für dich und mich. Das zweite Wort war selber hinausgehen, du und ich, dass wir aus der Komfortzone hinausgehen in die Nachfolge mit Jesus, auch wenn es was kostet. Dass wir nicht sagen, ich bleibe im Lager, sondern ich möchte da sein, wo Jesus ist. Wenn das im Lager ist, ist gut. Wenn Jesus außerhalb vom Lager ist, dann bin ich lieber da. Und das dritte war, weitergehen auf der Reise zur zukünftigen Stadt, die bleibt mit offenem Herzen und gespannter Erwartung. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diesen Text aus dem Hebräerbrief, der uns einlädt, ja erstmal bei dir Halt zu machen, der für uns außerhalb des Lagers gestorben ist, dort in der Gottesferne, am Ort der Verfluchten. Da bist du selber zum Fluch geworden, den Fluch hast du auf dich genommen, damit wir leben können. Herr, das ist so erstaunlich und wir können nur dankbar sein, dass du uns einen Ort, einen Platz der Würde geschenkt hast, dass du uns heilig machst und diese Heiligung ist in Christus umfassend und wir können nichts und müssen nichts dazu tun, weil du alles getan hast. Egal, ob wir so starke Menschen sind oder schwache, wir brauchen dich und wollen das heute auch so bekennen, Herr. Wir brauchen dich und wollen mit und bei dir sein und mit dir leben. Und hilf uns, dass wir auch unser Lager verlassen können, da wo wir uns manchmal eingerichtet haben, wo wir sicher sind, dorthin, wo du uns haben willst. Das kann manchmal auch bedeuten, dass wir Probleme bekommen oder komisch angeguckt werden oder Beschimpfung vielleicht erleiden müssen. Hilf uns, dass wir das gerne in Kauf nehmen, weil du ja da bist und wir da sein wollen bei dir. Und hilf uns, dass wir diesen Blick nicht verlieren auf das, was noch kommt, dass wir ja wissen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir sind auch unterwegs zum Ziel, wir sind Pilger und wollen mit dir diesen Weg gehen. Segne uns dabei und gib uns deine Gegenwart und deinen Beistand und Kraft in all dem, was das bedeutet, so wie damals für die Christen, die sehr herausgefordert waren und wir mit unseren Herausforderungen. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, der versprochen hat, uns ans Ziel zu bringen. Dich wollen wir loben und preisen. Amen. Wir singen, ich weiß nur nicht was.